Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wir haben ja alle Geschichte in der Schule gehabt oder sogar studiert. Aber wenn euch Hans-Jürgen Bartsch jetzt fragt, was ist Sozialismus, was würdet ihr antworten? Wahrscheinlich jeder schon so ungefähr das Richtige, aber eben nicht das absolut Richtige. Woran das liegt? Sozialismus lässt sich, auch wissenschaftlich gesehen, nicht konturenscharf definieren.
Was oder wer ist die Gesellschaft?
Die Triebkraft ist die Vision, dass man die Wirtschaft in anderer Weise, nämlich in Form einer Freiheit des tätigen Füreinanders, organisieren könnte.
Heute gehen die meisten Menschen davon aus, dass es den nachfolgenden Generationen schlechter gehen wird als ihnen.
Marx ist dann der erste wirkliche Ökonom in der sozialistischen Bewegung. Wir wissen auch, wie stark kapitalistische Verwertungsimperative in Familie und Privatsphäre eingreifen.
Der demokratische Sozialismus ist eine dauernde Aufgabe.
Eine nicht-sozialistische Gesellschaft ist gar keine Gesellschaft.
Fangen wir mal mit gestern an. Da haben wir im Hörsaal über das Ende der DDR gesprochen, einem Staat, der den sogenannten Realsozialismus durchsetzen wollte und natürlich auch durchgesetzt hat, obwohl das alles am Ende ja doch zum Scheitern verurteilt war. Tja, gehen wir jetzt auch mal in die andere Richtung. Die DDR war ja ein System, in dem der Sozialismus in eine Staatsform gegossen war. Frühe Theoretiker hatten aber auch schon für möglich gehalten oder es sogar gewollt, Sozialismus anarchisch durchzusetzen, ohne jeden Staat, wie wir ihn kennen. Ihr seht, das Spektrum ist breit. Wenn uns schon der Kopf darüber schwirrt, wie muss es da erst solchen Kennern wie dem Philosophen Axel Honneth gegangen sein? Honneth ist Philosoph an der Columbia University in New York und hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die Idee des Sozialismus«. Darin hat er darüber nachgedacht, wie der heute noch immer undefinierte Sozialismus neu entstehen könnte. Neu im Sinne sowohl der Theorien als auch der diversen praktizierten sozialistischen Formen, von China über Kuba bis eben zur DDR beispielsweise. Honneth hat am 5. Juli 2016 an der Berliner Humboldt-Universität darüber referiert.
Was von Marx zitiert wurde, sich aber ebenso auch bei Hegel finden lässt, dass nämlich die Deutschen ihre politischen Revolutionen im Wesentlichen in Gestalt von Ideen abwickeln, trifft auch für mein Buch zu, um das von vornherein zu sagen. Es handelt sich um einen metapolitischen Essay. Das heißt, ich unternehme weder den Versuch, mich oder den Sozialismus in den historischen Auseinandersetzungen der Gegenwart zu verorten, noch unternehme ich den Versuch, historisch die Bewegung der Arbeiterbewegung oder der sozialistischen Bewegung bis zum heutigen Punkt hin zu rekonstruieren, um daraus Einsichten in eine mögliche Zukunft zu gewinnen. Ausgangspunkt meines Buches war die Beobachtung, dass der Sozialismus heute in massiver Weise an Attraktivität und Überzeugungskraft verloren zu haben scheint. Auf jeden Fall wäre es illusionär anzunehmen, dass die Massen hinter ihm stünden. Das ist umso erstaunlicher, weil das Unbehagen, wenn ich das richtig sehe, gegen die kapitalistischen Verhältnisse gleichzeitig gewachsen ist, sodass man vor der überraschenden Tatsache steht, dass ein richtungsloses Unbehagen, so nenne ich das mal, an den kapitalistischen Verhältnissen vorherrscht. Mit richtungslosem Unbehagen meine ich, dass das, was an Kritik empfunden wird, weniger geäußert wird, aber empfunden wird, nicht eigentlich mit einem Richtungssinn ausgestattet ist, der darüber informiert, in welche Richtung es weitergehen könnte, wie also eine nachkapitalistische Gesellschaftsform verfasst sein könnte. Daher hat dieses Unbehagen sehr häufig den Charakter eines stummen Unzufriedenseins oder man macht aus der Not, eigentlich die Richtung nicht mehr angeben zu können, eine Tugend, wie etwa die Occupy-Bewegung. Die Absicht des Buches ist es, in dieser Situation sich noch einmal zu fragen, wie eigentlich die ursprüngliche Idee des Sozialismus beschaffen war und welche Einsichten wir aus der Entwicklung dieser Idee für die Rückgewinnung, ja, ich sage mal, an Überzeugungskraft dieser Idee heute gewinnen können. Nicht zuletzt spielt auch das mehr oder weniger subjektive Motiv eine Rolle. Mir nach beinahe 50 Jahren, wo ich auf die Nachfrage, zu welcher politischen Richtung ich eigentlich gehöre, immer Sozialismus gesagt habe, mir darüber klar zu werden, was ich eigentlich damit selber meine. Und insofern ist das auch ein Versuch, sich über eigene politische Orientierung Klarheit zu verschaffen. Also zunächst der erste Schritt ist es, sich irgendwie Rechenschaft abzulegen über die konstitutive ursprüngliche Idee, die den Sozialismus bereits bei den Frühsozialisten, aber auch bei Marx bewegt hat. Die These ist die, dass diese Bewegung, und wir reden jetzt über die 1830er bis 50er Jahre, sich entwickelt hat im normativen Ideenhorizont der Französischen Revolution. Das ist zumindest eine erste Beobachtung, die ich mache. Fast alle die frühen Theoretiker, ob man nun die Franzosen nimmt oder die Engländer, bei Marx ist das ein wenig anders, beziehen sich zunächst mal auf das normative Versprechen der Französischen Revolution, nämlich die Versprechen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Die frühen Sozialisten bis hin zu Marx machen die Beobachtung, dass diese Versprechen für die große Masse der Bevölkerung sich nicht bewahrheitet haben und weit davon entfernt sind, umgesetzt zu werden oder realisiert zu werden für diese breiten Massen, also vor allen Dingen das verelendete Proletariat. Man führt das zurück, so behaupte ich, auf die extrem enge Auslegung, die der Begriff der Freiheit in diesem Dreiklang von normativen Ideen gefunden hat. Und das findet sich tatsächlich wieder bei allen den frühen Sozialisten. Man führt das nämlich zurück auf die Verkürzung der Freiheit, auf die bloß individuelle Durchsetzung privat-egoistischer Interessen, wie sie sich im kapitalistischen Markt zu entfalten beginnt. Das heißt, die Diagnose ist ziemlich klar. Die Zustände in den nachrevolutionären Gesellschaften, ob nun Frankreich, England, Deutschland, um nur diese drei zu nennen, lassen sich zurückführen darauf, dass die Ideen nicht wirklich verwirklicht worden sind. Und das wiederum hängt damit zusammen, dass die Idee der Freiheit gewissermaßen liberal verkürzt im Sinne eines bloßen privat-egoistischen Sinn verstanden wird. Man macht als die Sphäre, in der das vor allem zum Tragen kommt, die ökonomische Sphäre aus, also den kapitalistischen Markt, begreift den kapitalistischen Markt als ein System ungehemmter Konkurrenz und versucht dem kapitalistischen Markt daher die Alternative entgegenzusetzen, die Ausdruck einer anderen Form von Freiheit sein soll. Und diese andere Form von Freiheit begreife ich dann als die ursprüngliche und konstitutive Idee des Sozialismus. Nämlich Freiheit soll verstanden werden, das finden Sie bereits bei Proudhon, dann natürlich auch beim frühen Marx. Freiheit soll verstanden werden nicht mehr als das private Gegeneinander der Subjekte, sondern als das soziale Füreinander, das tätige Füreinander der Subjekte. Das nenne ich eben soziale Freiheit und sage, das ist die normativ treibende Idee, die alle diese frühen Sozialisten bewegt. Insofern ist auch, das sollte ich von vornherein sagen, aus meiner Sicht der Sozialismus zunächst eine Freiheitsbewegung und erst sekundär eine Gleichheitsbewegung. Also Gleichheit wird als die notwendige Bedingung der Etablierung solcher sozialen Freiheiten verstanden. Gleichheit bildet aber nicht gewissermaßen das oberste Ziel, sondern das oberste Ziel bildet die Idee der Durchsetzung sozialer Freiheit in den Wirtschaftsverhältnissen. Das wird in unterschiedlichsten Weisen gedacht, wie Sie wahrscheinlich wissen. Die Franzosen operieren mit etwas, was ich Marktsozialismus nenne. Das heißt, sie sind sich noch gar nicht sehr darüber im Klaren, wie eine neue Ökonomie verfasst sein sollte. Man operiert mit der Idee der Vergesellschaftung von Banken. Die Banken sollen durch großzügige und sozial gesteuerte Kreditvergabe dafür sorgen, dass die Arbeiter sich in Kooperativen organisieren können und dann über einen gedrosselten Markt miteinander in befriedeter Form miteinander konkurrieren. Marx ist dann der erste wirkliche Ökonom in der sozialistischen Bewegung, gibt eine ganz andere Analyse des Kapitalismus, eine wesentlich zugespitztere Analyse des Kapitalismus, zu der ich gleich noch einmal etwas kurz sagen möchte. Also, die Triebkraft ist die Vision, dass man die Wirtschaft in anderer Weise, nämlich in Form einer Freiheit des tätigen Füreinanders organisieren könnte. Man träumt die Idee, glaube ich, einer kommunitären Lebensform, die in der Wirtschaft ihren zentralen Ort hat. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt besteht daran, mir Klarheit darüber zu schaffen, in welche Geschichts- und Gesellschaftstheorie die frühen Sozialisten bis hin zu Marx diese treibende Idee eingebettet haben. Das ist für mich ein wichtiger Schritt, weil ich von Anfang an vermutet habe, dass hier die eigentlichen Tücken und Sackgassen des frühen Sozialismus liegen. Die Tücken, die dazu geführt haben, dass über das eine Jahrhundert hinweg, dass der Sozialismus sich entwickelt hat, er an Attraktivität zwangsläufig verlieren musste. Ich mache drei solche gesellschaftstheoretischen Rahmenüberlegungen aus, die, glaube ich, wiederum von allen frühen Sozialisten bis hin zu Marx geteilt werden. Lassen mich die kurz nennen. Der Wandel hin zu einer solidarischen Gesellschaftsform wird einzig und allein von der Wirtschaft ausgedacht. Das heißt, man ist der Überzeugung, dass wenn man die wirtschaftlichen Verhältnisse reorganisiert oder revolutioniert hat im Sinne eines tätigen Füreinanders, der vergesellschafteten Produktion, wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Modelle, dann ist die Gesamtgesellschaft revolutioniert. Und die Gesamtgesellschaft ist dann in der anständigen Form einer kommunitären Lebensweise. Das Problem dabei war, dass man die individuellen Rechte deswegen gewissermaßen gar nicht zu benötigen glaubte, weil sie der bloße Ausdruck des Privategoismus in der Wirtschaftssphäre waren. Deswegen schmiss man sehr häufig gewissermaßen mit den kapitalistischen Wirtschaftsformen auch die subjektiven Rechte über Bord und dachte sich die zukünftige Gesellschaft im Wesentlichen eine von der Wirtschaft her organisierte, aber ohne Bedarf an dem, was man die bürgerlichen, liberalen Freiheitsrechte und später auch die politischen und sozialen Rechte nennen könnte, ohne darauf angewiesen zu sein. Das scheint mir eine erste Krux zu sein, sogar eine sehr entscheidende Krux, dass man nicht eigentlich in der Lage war, das Potenzial der subjektiven Freiheitsrechte zu sehen, das in ganz anderen Traditionen dann artikuliert wurde, das Potenzial der subjektiven Freiheitsrechte mit Blick auf die Organisation der demokratischen Willensbildung, das heißt der demokratischen Willensbildung in der politischen Sphäre. Man war irgendwie der Überzeugung, dass sich auch die politischen Fragen von der Wirtschaft her klären könnten, sodass es einen eigenständigen Raum, der mit subjektiven Rechten geschützt zu werden hätte, der demokratischen Willensbildung gar nicht mehr bedürfte. Das ist eine der frühen Weichenstellungen, die mir äußerst problematisch scheinen. Zweite Weichenstellung kann ich kürzer machen. Das ist die bei all den frühen Sozialisten wieder bis hin zu Marx vorhandene Tendenz, die Theorie, ich nenne das im Buch transzendental, an das Proletariat zu binden. Das heißt, von Anfang an war man ja überzeugt, im Proletariat hat der Kapitalismus einen internen, notwendigen Widersacher. Die Theorie, der Sozialismus, ist Artikulation und, sagen wir mal, das Reflexionsorgan dieses internen Widersachers, des Proletariats. Das konnte man zunächst vielleicht mit einigen guten Gründen empirisch deswegen tun, weil die Arbeiterschaft tatsächlich auf dem Weg war, sich sozialistisch zu engagieren und sich zu einer Arbeiterbewegung auch zu organisieren. Nur die tiefe Bindung an das Proletariat hat es dann über die Jahrzehnte hinweg unmöglich gemacht, die Theorie in ein anderes Verhältnis eigentlich zur gesellschaftlichen Wirklichkeit und ihren Gruppierungen zu bringen. Die ersten, die das beobachtet haben mit Unruhe, waren die frühen Vertreter der Frankfurter Schule, als sie daran gingen, die Bewusstseinslage und die Einstellung der Arbeiterschaft zu untersuchen und ja, wie Sie alle wissen, in den frühen 30er Jahren feststellen mussten, dass hier eher autoritäre Charakterformen vorherrschen als tatsächlich Revolutionsgesinnungen. Also die Bindung, die gewissermaßen notwendige Bindung an das Proletariat als dem revolutionären Subjekt scheint mir eine zweite frühe Fehlentscheidung des Sozialismus gewesen zu sein, die es zu überwinden gilt. Die dritte frühe Entscheidung ist die, die Sie ebenfalls bei allen Vertretern des Sozialismus finden, wieder bis hin zu Marx, ist die Tendenz, die geschichtliche Entwicklung als Ausfluss einer gewissen historischen Notwendigkeit zu begreifen. Man operiert sehr früh mit Gesetzesannahmen und kommt vor allen Dingen zu dem Schluss, dass mit historischer Notwendigkeit auf den Kapitalismus ein Sozialismus folgen muss. Das ist in meinen Augen aus verschiedensten Gründen fatal gewesen, diese Gesetzesunterstellung. Das ist auch häufig natürlich schon untersucht worden, da bin ich nicht der Erste, der das sagt, weil es viele historische sozialistische Bewegungen in die gewissermaßen Bewegungslosigkeit gebracht hat. Ja, man war sich sicher, die Gesetze der historischen Entwicklung bringen schon die zukünftige sozialistische Gesellschaftsform hervor. Man war sich aber auch sicher, dass man keine großen Gedanken verwenden musste darauf, wie die zukünftige Gesellschaftsform befasst sein soll, weil die historischen Gesetzmäßigkeiten hier für den Übergang von der Marktgesellschaft zur Planwirtschaft sorgen würden. Ich mache als Hintergrund dieser drei geschichts- und gesellschaftstheoretischen Thesen die Kultur und den Geist des Industrialismus aus. Ich glaube also, der frühe Sozialismus war an den Industrialismus gebunden. Ich führe das jetzt nicht aus. Ich glaube, es lässt sich für alle drei Annahmen, die ich jetzt genannt habe und die mir problematisch scheinen, sagen, dass hier industrialistische Vorstellungen, also frühindustrialistische Vorstellungen aus der Zeit des Manchester-Kapitalismus eingeflossen sind in den Rahmen, in dem man die sozialistische Kernidee der sozialen Freiheit eingebettet hat. Das macht es nun notwendig, aus meiner Sicht, an die Revisionen dieser gesellschafts- und geschichtstheoretischen Rahmungen zu gehen, weil sich erwiesen hat, dass sie alle drei nicht zu halten sind. Und das ist die wesentliche Aufgabe dann des zweiten Teils des Buches, diese Revisionen vorzunehmen. Das heißt, Vorschläge zu entwickeln, wie man die normative Kernidee der sozialen Freiheit bewahren kann, aber den gesellschafts- und geschichtstheoretischen Rahmen gewissermaßen loswerden kann. Ich operiere da mit zwei Kernvorstellungen. Ich glaube, man kann diese gesellschafts- und geschichtstheoretischen Rahmen nicht einfach hinter sich lassen. Man kann einfach sagen, lass es uns doch bei dieser normativen Idee bewenden. Wir brauchen ja keine große Gesellschafts- und Geschichtstheorie. Es reicht doch, die normative Idee zu haben. Mir scheint das falsch zu sein, weil der Sozialismus immer mehr war als bloß ein moralisches Sollen, sage ich in dem Buch, als bloß eine normative Idee, die man dem Liberalismus entgegensetzt. Der Sozialismus war immer eine Bewegung, eine Bewegungstheorie, die irgendwie auch Zuversicht darin verbreiten wollte, dass man getragen ist von einer historischen Tendenz. Das scheint mir in gewisser Weise auch notwendig und richtig zu sein. Und ich suche also nach Möglichkeiten, wie man einen geschichts- und gesellschaftstheoretischen Rahmen reetablieren kann auf abstraktere Ebene, der diese Zuversicht gewissermaßen heute noch vermitteln kann. Ich nenne jetzt nur die beiden wesentlichen Schritte einer solchen Revision. Der erste Schritt ist der, den ich historischen Experimentalismus nenne. Das heißt, der Gesetzesglaube, der lange Zeit vorherrschte, die Annahme einer historisch mit Gesetzeskraft wirkenden Tendenz in der Geschichte, sollte ersetzt werden durch etwas, was ich geschichtlichen Experimentalismus nenne. Das heißt zunächst mal, dass keine Sicherheit darüber bestehen kann, wie die zukünftige sozialistische Gesellschaft, sei es ökonomisch, sei es in ihren politischen Rahmenbedingungen, tatsächlich am Ende beschaffen sein wird. Man muss hier operieren mit einem offenen Ausgang und kann sich nicht sicher sein über das Endziel, ja, wie es ja lange Zeit in der Arbeiterbewegung hieß. Abschaffung jeder Idee eines Endziels, Beschränkung darauf, den Sozialismus als eine experimentelle Bewegung zu verstehen, die also daran geht, die gegenwärtigen Verhältnisse auf die Potenziale hin zu untersuchen, die es möglich machen, soziale Freiheit gewissermaßen breiter zu organisieren und auch die Wirtschaft in Form einer der Ermöglichung sozialer Freiheit zu organisieren. Das heißt, auch etwas für die ökonomischen Traditionsbestände des Sozialismus. Man sollte nicht mehr operieren mit dem einfachen Gegensatz von Markt und Plan, sondern auch den Markt als ein Feld möglicher experimenteller Untersuchungen ernst nehmen und sich fragen, ob der Markt tatsächlich notwendigerweise die kapitalistische Form haben muss, die er im Augenblick besitzt, in schroffester Weise, wie wir wissen, ob nicht auch der Markt gewissermaßen die Chance bereithält, hier innerhalb der Wirtschaft Formen sozialer Freiheit zu ermöglichen. Das ist die erste Revision, über die ich vieles andere sagen könnte, aber mich jetzt beschränke. Die zweite Revision ist vielleicht noch grundlegender. Ich bin der Überzeugung, dass der Sozialismus es verfehlt hat, und zwar von Anfang an verfehlt hat, ein Gespür für den sich vollziehenden Prozess der funktionalen Differenzierung, wie ich das nenne, ein bisschen technisch, zu entwickeln. Das heißt, man war sich irgendwie nicht darüber im Klaren, dass die gesellschaftliche Entwicklung sich dahingehend entwickelte, unterschiedliche soziale Sphären herauszubilden, die jeweils ihren eigenen Normen deswegen gehorchen, weil sie unterschiedliche Funktionen übernehmen. Das ist die Grundvorstellung, mit der ich hier operiere. Warum man diese funktionale Differenzierung unserer modernen Gesellschaft nicht gesehen hat, ist leicht zu erklären, weil man der Überzeugung war, dass die kapitalistische Subsumption aller Lebenswelten und Lebenssphären überhaupt diese Differenzierung nicht mehr erlaubt. Ja, man war der Überzeugung, der kapitalistische Markt, die Verwertungsimperative dringen in die anderen Sphären ein, weswegen man irgendwie es nicht für nötig hielt, solche funktionalen Differenzierungen überhaupt zur Kenntnis zu nehmen. Das hatte den großen Nachteil, dass man eigentlich nicht mehr beschreiben konnte, was in den anderen Sphären, Weber nannte das die Wertsphären, eigentlich zerstört wird, wenn die Verwertungsimperative des Kapitalismus in sie eindringen. Das heißt, man verlor eine Sprache für den Eigensinn, sagen wir mal, von Liebe und Freundschaft und für den Eigensinn der politischen, demokratischen Willensbildung. Das scheint mir fatal gewesen zu sein und muss heute, finde ich, notwendigerweise revidiert werden. Das heißt, der Sozialismus muss ausgestattet werden mit einem Sinn für diese Eigensinnigkeit der sozialen Sphären, die man zwar nicht als etwas Gegebenes betrachten sollte, weil wir allzu gut wissen, dass die demokratische Willensbildung durch die kapitalistischen Verwertungsimperative heute im hohen Maße eingeschränkt ist. Wir wissen auch, wie stark kapitalistische Verwertungsimperative in Familie und Privatsphäre eingreifen. Aber wir müssen die normative Idee der Eigensinnigkeit unterschiedlicher Sphären auf jeden Fall wieder rückgewinnen. Ja, wir brauchen eine Idee davon, dass die unterschiedlichen sozialen Sphären einen normativen Eigensinn haben, den es auch für den Sozialismus zu bewahren gilt. Das heißt, und damit mache ich Schluss, dass die Idee der sozialen Freiheit gewissermaßen übertragen werden sollte, auch auf die anderen relevanten Sozialsphären unserer Gesellschaft. Wir sollten nicht nur die Wirtschaft als durch soziale Freiheit zu organisierende Sphäre uns denken, sondern wir sollten auch die Sphären von Freundschaft, Familie und Liebe als Sphären sozialer Freiheit denken zukünftig, als auch natürlich die Sphäre der demokratischen Willensbildung. Also eine, wenn Sie so wollen, Aufsplitterung der Idee sozialen Freiheit, die am Anfang nur für die Wirtschaft gedacht worden war, auf die anderen sozialen Sphären hin. Aus dem Ganzen entwickelt sich dann als Vision des Sozialismus die Idee einer demokratischen Lebensform.
Der Philosoph Axel Honneth über seine neuen Ideen betreffend den Sozialismus. Wir haben schon gelernt, jeder sieht das anders, auch wenn die Grundfeste natürlich alle einen. Wer es also genauso, aber trotzdem auch anders sieht, ist ebenfalls Philosoph, Professor Christoph Menke von der Frankfurter Goethe-Universität. Er hat unmittelbar auf Honneths Ausführungen und dessen Buch reagiert.
Die These bezieht sich darauf, wie fundamental, man könnte auch sagen, wie radikal der Begriff des Sozialismus bei Axel Honneth angesetzt ist. Ich lese Ihnen dazu zwei Bestimmungen vor, die er in seinem Buch gibt. Er sagt, der Sozialismus ist nichts anderes als der Statthalter der Ansprüche des Sozialen in einer Gesellschaft oder er ist diejenige politische oder soziale Form, die, noch einmal Zitat, das bestimmende Strukturprinzip alles Gesellschaftlichen zum Ausdruck bringt. Das heißt nichts anderes, und das scheint mir die radikale These zu sein, die man zunächst mal zur Kenntnis nehmen muss, das heißt nichts anderes als zu sagen, dass eine Gesellschaft, die wirklich gesellschaftlich ist, die also weiß und will, was sie ist, nämlich eine Gesellschaft, eine sozialistische Gesellschaft ist. Oder umgekehrt und etwas vielleicht paradox formuliert, eine nicht sozialistische Gesellschaft ist gar keine Gesellschaft. Gesellschaft zu sein, zu wissen, dass man eine Gesellschaft ist, zu wollen, dass man eine Gesellschaft ist, ist Sozialismus. Mit dieser Bestimmung scheint mir die Konzeption, die Axel Honneth vorstellt oder vorschlägt, eine Antwort zu geben und mir scheint es auch die einzige Form einer möglichen Antwort zu sein auf einen berühmten und zutiefst, glaube ich, wahrhaftigen Satz von Margaret Thatcher in einem Gespräch mit der Zeitschrift Woman's Own 1987. Thatcher fragt in diesem Gespräch, was oder wer ist die Gesellschaft? Who is society? Und die berühmte Antwort, die sie gibt, ist, there is no such thing. Es gibt keine Gesellschaft. Das ist die These, mit der Margaret Thatcher 87, man könnte sagen, das Programm formuliert hat, das seitdem fast alle westlichen Regierungen, eingeschlossen die Rot-Grüne in der Bundesrepublik, verfolgt hat. Nicht? Die Abschaffung von Gesellschaft als einer fundamentalen Tatsache. An ihre Stelle setzt der Liberalismus, das ist eine antisozialistische Grundthese, die Margaret Thatcher, glaube ich, ganz präzise formuliert, die Individuen und ihre Freiheiten und Interessen. Liberalismus ist die Position vom Individuum und seinen Freiheiten und Interessen auszugehen und die Gesellschaft nicht anders zu verstehen als ein bloßes Mittel, als ein bloßes Instrument, als ein bloßes Medium zur Realisierung dieser individuellen Freiheiten und Interessen. Das heißt, die Depotenzierung der Gesellschaft, könnte man sagen, zu einem Mittel. Der Sozialismus, so wie Axel Honneth ihn bestimmt denkt, hier genau umgekehrt. Es gibt nur die Gesellschaft und die Subjekte sind in allem, was und vor allem, wie sie wollen, können und tun, deren Teile oder, wie Marx gesagt hat, Anteile. Individuen gibt es nicht, es gibt, recht verstanden, sozialistisch verstanden, gibt es nur soziale Anteile. Das gute Leben, könnte man sagen, hat daher die Form, wie Hegel sagte, eines allgemeinen Lebens. Es besteht darin nämlich auf gute, das heißt freie Weise, ein Anteil zu sein. Nicht auf gute Weise ein Individuum zu sein, sondern auf gute Weise ein sozialer Teil zu sein. Man versteht da den Sozialismus, das hat Axel Honneth auch schon erwähnt, nicht, oder man versteht ihn falsch, wenn man ihn als die Ordnung der gerechten Verteilung definiert. Es geht nicht primär um gerechte Verteilung im Sozialismus. Der Sozialismus ist die Ordnung des guten Teilnehmens oder des freien Teilseins. Das also ist die Weise, wie ich Honneth hier verstehe. Die Alternative lautet Liberalismus, Ausgang vom Individuum, oder Sozialismus, Ausgang von der Gesellschaft und der Teilnahme an ihr. Man könnte sagen, Thatcher oder Honneth ist die Alternative. Und wie Hegel sagt, immerhin Honneths Gewährsmann, es gibt immer nur diese beiden Gesichtspunkte, dass man entweder von der Substantialität der Gesellschaft ausgeht oder atomistisch verfährt. Ein drittes gibt es dazu nicht. Nun, zwei Fragen dazu. Nehmen wir mal an, das ist richtig verstanden. Also ich habe richtig verstanden, wie Axel Honneth den Sozialismus versteht. Dann betrifft meine erste Frage, wie die Weise, das heißt die Mittel und die Instrumente zu bestimmen sind, durch die eine sozialistische Ordnung, eine sozialistische Gesellschaft das freie Teilnehmen, das freie Teilsein, man könnte fast sagen die Rückverwandlung des liberalen Individuums in einen sozialen Anteil, gewährleisten will. Und hier scheint mir eine gewisse Schwäche oder Inkonsequenz in seinem Vorschlag zu bestehen, denn er bestimmt diese Mittel, mit der die sozialistische Gesellschaft die freie Teilnahme gewährleisten soll, eigentlich genauso wie die Mittel, mit denen die liberale Gesellschaft die Ermächtigung der Individuen organisiert, nämlich über die Position individueller subjektiver Rechte. Sodass der einzige Vorschlag, also die Grundstruktur des Vorschlags, darin besteht, wir sollten diese liberalen Mittel, die individuellen subjektiven Rechte, nehmen und sie mit einem sozialen Inhalt sozusagen füttern, mit einem sozialen Inhalt versehen. Damit hat man das Grundproblem der individuellen Rechte, nämlich dass sie von der liberalen Prämisse der Priorität des Individuums ausgehen und nicht von der sozialistischen Prämisse der Priorität des sozialen Anteils, nicht gelöst, sondern man reproduziert sozusagen genau den Fehler, den man im ersten Schritt am Liberalismus kritisiert hat, durch die Mittel, die man ihm entnimmt. Der zweite Punkt, den ich kurz erwähnen will, betrifft das Verhältnis zwischen den beiden Lagern, man könnte sagen zwischen dem Sozialismus und dem Liberalismus. Man könnte ja vielleicht sagen, dass die westeuropäische Nachkriegsepoche, die bei Axel Honneth sehr gut, meines Erachtens viel zu gut wegkommt, also dass die Nachkriegsepoche, die westeuropäische Nachkriegsepoche, so etwas wie ein Kompromissversuch zwischen diesen beiden Positionen des Liberalismus und des Sozialismus ausgemacht hat. Wenn eine Rückkehr zu dieser Epoche aus vielen Gründen nicht mehr möglich ist, wenn dieser historische Kompromiss, wenn man so will, der diese Epoche ausgezeichnet hat, selbsthistorisch geworden ist, wie müssen wir dann, das wäre meine zweite Rückfrage an Axel, den Konflikt zwischen den beiden Positionen verstehen? Was ist die Natur dieses Konfliktes zwischen einer liberalen und einer sozialistischen Position? Man könnte vielleicht fragen, ob das nicht ein eminent politischer Konflikt ist, vielleicht ein Kampf, ein Streit, in dem es keine geteilten Regeln mehr gibt, der ihren Austrag regulieren soll oder regulieren könnte. Und wenn das richtig ist, wenn also der Konflikt politisch, also zwischen Liberalismus und Sozialismus, politisch in diesem Sinn ist, dann fragt sich, ob die Prozeduren der liberalen Demokratie, auf die Honneth, glaube ich, wie auf die liberalen Rechte sehr stark setzt, überhaupt die richtige Form sein kann, um diesen Konflikt auszutragen. Oder welchen Sinn müssten wir dem Begriff Politik oder Demokratie geben, wenn es der Platz sein soll, die Vollzugsform sein soll, in der dieser fundamentale Konflikt zwischen Sozialismus und Liberalismus ausgetragen werden kann. Ich könnte die Frage vielleicht auch so stellen, aber dann müsste ich viel länger reden, indem ich nach dem Verhältnis zum Marxismus frage, der in Axel Honneths Buch eigentlich relativ schlecht wegkommt, als eine Ideologie des Industrialismus, könnte man vielleicht sagen, aber der vielleicht mit der Lehre vom Kampf oder vom Klassenkampf hier doch etwas beitragen könnte zur Klärung des Verhältnisses, nämlich des agonalen, des Kampfverhältnisses zwischen diesen beiden Positionen.
Der Philosoph Christoph Menke war das über den Sozialismus. So geht's auch jetzt bei uns weiter mit namhaften Persönlichkeiten, die sich in Sachen Sozialismus bestens auskennen, wie mit der Professorin Gesine Schwan. Ihr kennt die Politikwissenschaftlerin vermutlich von ihrer doppelten Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten oder aus ihrer Zeit als Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder.
Ich finde, das große Verdienst von Axel Honneths Buch ist, dass er, was ja oft verpönt war in der Tradition des Sozialismus, auf eine Idee von Freiheit und damit auch von gelungenem Leben zurückgeht, das letztlich begründen muss, was wir da alles so mit Sozialismus wollen. Ich habe ihn deswegen auch überhaupt nicht so verstanden, dass er die Gesellschaft als Subjekt sieht und das Individuum verschwindet. So habe ich ihn nicht verstanden. Und ich finde, er hat auch hingewiesen auf das Element, was gerade in der Gegenwart aus verschiedenen Gründen besonders unter die Räder kommt, nämlich der solidarische Aspekt von Freiheit. Anders gewendet, der Sozialismus wollte nie eine rein atomistisch-individualistische Freiheit. Aber jetzt kommt die theoretische Problematik, die ich nicht in der ganzen Geschichte jetzt aufblättern will, aber die bis heute wichtig ist, und das ist der Zukunftsaspekt, der mir wichtig ist. In der Tat, wenn ich von Marx ausgehe, auch von den anderen, wurde zum Beispiel mit der Ablehnung im Grunde des ganzen Konstrukts der Menschenrechte, wenn wir zur Judenfrage lesen, nicht als wichtiges Element gesehen, die Individuen doch in ihrem auch individuellen Freiraum zu sehen und sie aber dann trotzdem solidarisch handeln zu lassen, sondern es ist eine Art Symbiose zwischen einer richtig verstandenen Freiheit und dem, was bei Axel Honneth auch oft Sorge für die anderen, Sorge für die Gesellschaft genannt wird. Und auch das Wort Sorge assoziiere ich nicht mit einer Konstruktion wie der Gesellschaft. Also, dass sich die Gesellschaft sorgt, da habe ich so meine Bedenken. Also, wie ist der Übergang von einer gesicherten individuellen Freiheit, wo auch nicht einfach eine Gesellschaft mir diktieren kann, was ich zu tun habe, hin zu einer doch auf den anderen schauenden solidarischen Freiheit, die in der anderen Person nicht nur mechanistisch, wie man das annehmen könnte, weil die Gattung mehr schafft als das Individuum sozusagen, die Freiheit als aktive Tätigkeit und Teilhabe ergänzt, sondern die auch dieses Element hat der sinnstiftenden Zuwendung. Jedenfalls habe ich das da drin gelesen, denn nachher kommen ja auch Liebe und Freundschaft und Familie und sowas alles vor. Das heißt, das Ganze ist nicht einfach als Mechanismus gedacht. Und hier ist für die heutige Politik theoretisch die Frage, ob man annimmt, dass eigentlich in der individuellen Freiheit dieses Potenzial zur Zuwendung zu den anderen und zur Gesellschaft immer schon angelegt und als eigentlicher Kern angelegt ist und so weiter, dann könnten wir hoffen, wenn die gesellschaftlichen Deformationen weg sind, dann wenden wir uns alle den anderen zu und dann sind wir ein bisschen dichter an der historischen Notwendigkeit, die Axel Honneth aber nicht will. Das war eine angenehme Basis, konnte man sich darauf verlassen, aber es ist irgendwie anders gekommen. Wenn das aber nicht eine grundlegende Tendenz ist, sondern wenn wir zum Beispiel sowohl das Potenzial haben, uns anderen zuzuwenden, als auch das Potenzial haben, ihn anständig auf den Dez zu hauen, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus, rein als Potenzial. Dann könnte man sagen, jetzt muss man dann das Institutionengefüge oder die Ökonomie oder was auch immer möglichst so arrangieren, dass nur die sozialen Impulse durchkommen. Aber das ist eine Utopie in meiner Sicht. Wir werden immer, das ist also eine etwas alternative, vielleicht alternative Position, mit den unterschiedlichen Potenzialen rechnen müssen, die wir in uns haben. Den nicht fürsorglichen, den sich durchsetzenden, den auch auf Kosten anderer sich verhaltenden und denen, die durchaus Freude an der Solidarität haben. Und es gibt ja auch in der Naturwissenschaft alle möglichen Untersuchungen. Wir wissen auch, dass die letzten Jahre nun wirklich mit der Manie des Wettbewerbs die sozialen Potenziale nicht gesteigert, sondern weitgehend unterminiert haben. Und trotzdem gibt es ja doch eine Menge Solidarität in der Gesellschaft, vielleicht mehr als in den Exekutiven der Nationalstaaten. Das heißt, da ist ein Potenzial. Wenn man davon ausgeht, dass es diese Potenziale beide gibt, dass es nicht eine historische Gründung dafür gibt, und es gibt ja einmal die Anspielung auf Kant mit den Zeichen der Geschichte, ich kann immer den ganzen Titel nicht, ich glaube, Prolegomena einer Geschichtsphilosophie, jedenfalls weiß ich in weltbürgerlicher Absicht, wo dann Kant zeigt, wie doch Zeichen in der Geschichte hin zu einem Fortschritt und zum positiven Zeichen. Das wir zeigen, das finde ich auch sehr angenehm, das stützt, man ist nicht ganz willkürlich in der Wertwahl, aber es ist nicht sicher. Wir können auch das Teufelssein sozusagen etwas prononciert. Für mich persönlich heißt das die Entscheidung, alles das zu tun, was die positive Zuwendung ist. Und hier akut ist es auch genau dieses Defizit, wo wir in zwei aktuellen Großbereichen das Problem haben. Das eine ist nun mal die Wirtschaft. Die Art, damit umzugehen, Richard Löwenthals, Paul Sehrings, Jenseits des Kapitalismus war dafür ein typisches Buch, nämlich, dass der Staat die Wirtschaft reguliert und ausgleicht und sonst was alles, ob man das zu Recht soziale Marktwirtschaft nennt, sei mal dahingestellt. Dies ging nur im Rahmen des Nationalstaats und ich glaube, das ist nicht mehr möglich. Das Ganze aber auf die globale Ebene zu heben, ist sehr schwer. Einen globalen Staat werden wir nicht haben. Das heißt, die Politik, die das staatlich regelte, global agieren zu lassen, ist ein sehr kompliziertes Ding. Und das, was wir dann stattdessen als politischen Einfluss darauf artikulieren, institutionalisieren, mit Akteuren versehen können, damit die Wirtschaft nicht zu einem Machtklumpen wird, der diese ganze Fürsorglichkeit als individuelle Freiheit und fürsorgende Freiheit ermöglicht, das ist sehr, sehr schwer. Und wir sehen es an der Europäischen Union, da ist ja das Element, was zentral seit Jahren fehlt, viel mehr fehlt als schon früher, das der Solidarität, also dieses solidarische Element der Freiheit. Und das hat auch dazu geführt, in der konkreten Politik, das kann man nachzeichnen, dass diese Europäische Union immer mehr auseinanderzufliegen droht. Also die Grundidee finde ich richtig. Ich glaube aber, wir können nicht in die Freiheit alles packen. Deswegen tendiere ich mehr zu diesen traditionellen Werten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, sie durchaus unterschiedlich, aber zusammengehörig zu definieren und danach immer erneut die Politik auszurichten. Und wie sagte das Godesberger Programm so schön, der demokratische Sozialismus ist eine dauernde Aufgabe. Ich glaube, dabei wird es bleiben.
Soweit Gesine Schwan. Jetzt folgt Sarah Wagenknecht, natürlich bekannt als Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, auch wenn ihr Amt im Oktober mal kurz gewackelt hat. Aber sie ist auch, weniger bekannt, promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin.
Ja, ich finde erstmal sehr erfreulich, dass wir über diese dauernde Aufgabe überhaupt wieder diskutieren. Ja, nicht nur hier, auf vielen anderen Ebenen hat man doch das Gefühl, dass das, was Sie also sozusagen richtungsloses Unbehagen genannt haben, dass das zumindest sich verstärkt in der Frage des Unbehagens. Also viele Menschen haben das Gefühl, irgendwie so wie jetzt sollte es doch nicht bleiben. Das ist ja schon mal eine wichtige Voraussetzung, auch wenn ich teile, dass das tatsächlich noch nicht irgendwo, natürlich keine konsistente Bewegung, keine Vorstellung, wo es hingeht, aber es ist das deutliche Gefühl, es muss sich was ändern und ist natürlich auch Ausdruck schon einer erheblichen Krisenhaftigkeit der Wirtschaftsordnung und der Gesellschaft, in der wir leben. Also ich meine, der Kapitalismus hatte es ja mal eine Zeit lang geschafft und ich bin wirklich weit entfernt davon, jetzt diese Nachkriegszeit mit all ihren muffigen Komponenten auch in der alten Bundesrepublik jetzt irgendwie für toll zu halten. Aber er hatte es zumindest geschafft, dass es eine Zeit gab, wo die Menschen davon ausgingen, ihren Kindern wird es mal besser gehen als ihnen selbst. Und das ist völlig gekippt. Heute gehen die meisten Menschen davon aus, dass es den nachfolgenden Generationen schlechter gehen wird als ihnen. Und das, obwohl wir uns ja technologisch immer noch weiterentwickeln. Und das ist nicht überwiegend ökologisch begründet, dass man davon ausgeht, wir müssen in Zukunft anders wirtschaften. Das spielt da eigentlich meistens nicht so sehr die Rolle, sondern man sieht einfach, die Kluft wird größer, der Reichtum ist immer ungleicher verteilt und für die Mehrheit fällt eigentlich immer weniger ab. Also wir haben eine Ökonomie, wo wenige extrem gewinnen und sehr, sehr viele eigentlich eher verlieren oder zumindest nicht ein gesichertes, ein irgendwie akzeptables Leben in Aussicht haben. Und deswegen glaube ich, ist die Frage natürlich eine hochaktuelle Frage. Wie kann etwas aussehen, was als Alternative zu dem heutigen System, zur heutigen Wirtschaftsordnung, zur heutigen Gesellschaft akzeptabel, attraktiv, anziehend, im besten Falle begeisterungsfähig ist? Also ich bin jetzt nicht ein Freund sozusagen von irgendwelchen fertigen Modellen, aber dass jetzt Sozialismus lange Zeit eigentlich nicht hoch im Kurs stand und als Begriff vielleicht auch immer noch nicht, hat ja auch damit zu tun, dass viele einfach mit Sozialismus ein Modell ja sehr wohl verbinden, aber eins, was sie aus gutem Grund nicht wiederhaben wollen, nämlich das Modell, was mal im Osten realisiert wurde. Also Vollverstaatlichung der Wirtschaft, zentrale Planung, ein politisches System, das man jetzt nicht unbedingt als Demokratie bezeichnen kann, auch Missachtung von Menschenrechten, so, das ist ja für viele immer noch im Hinterkopf mit diesem Begriff konnotiert. Und ich glaube, wenn es wirklich wieder eine Bewegung geben sollte, und ich würde sie mir wünschen, wo man ernsthaft die heutigen Verhältnisse in Frage stellt, sollte man schon eine Alternative zumindest in den Grundzügen im Kopf haben. Ich glaube, dass das sonst nicht funktioniert. Ich teile völlig, was Sie ausgeführt haben, dass Sozialismus auch in seinen Ursprüngen, und ich würde auch einen deutlichen Unterschied machen zwischen dem, wie Sozialismus als Idee entstanden ist und dem, was später realisiert wurde. Also Sozialismus, so wie er bei den Frühsozialisten über Hegel bis zu Marx dann auch entwickelt wurde, dass das tatsächlich eine Idee einer Freiheitsbewegung war, die ja auch sehr stark aus dem Liberalismus kam. Also hat ja sehr stark auch liberale Wurzeln gehabt, sich sehr stark darauf bezogen. Und eigentlich war das entscheidende Argument, der Liberalismus löst nicht ein, was er verspricht. Also deswegen ist ja auch der Sozialismus eine sehr aufklärerische Philosophie, indem er einfach zum Beispiel diesen Grundanspruch, dass ein Mensch nicht davon abhängig sein darf in seinen persönlichen Lebensumständen, in welche Familie er reingeboren ist, ob die Eltern arm oder reich sind, das sind ja uraufklärerische Ansprüche, die aber der klassische Liberalismus mit seiner Gesellschaftskonzeption nicht einlösen kann. Und natürlich ist da schon auch eine andere Idee dahinter, wie Menschen sind oder Menschen als soziale Wesen. Und das ist ja bis heute eine Diskussion, also selbst heute noch wird ja in der Ökonomie eben das Bild des Menschen als Homo economicus propagiert und darauf bauen ja auch ganze Modelle auf, die schon deswegen eben völlig irrsinnig sind, weil Menschen, wenn sie so handeln würden, wie sie in diesen Modellen vorausgesetzt sind, würde die ganze Gesellschaft, selbst die kapitalistische, überhaupt nicht funktionieren. Also wenn Menschen sozusagen so rationale, rein egoistische Nutzenmaximierer wären, würde selbst ein kapitalistisches Unternehmen nicht funktionieren, weil man so viel gar nicht den Menschen sozusagen abrechenbar vorschreiben kann, dass wenn Menschen, die immer nur das tun, was sie gerade tun müssen oder was ihnen nützt, das würde zerfallen. Es gäbe auch natürlich ganz, ganz vieles nicht, also zum Beispiel auch diese Veranstaltung heute nicht, weil das irgendwie für die rationale Nutzenmaximierung des Abends vielleicht auch nicht so sinnvoll ist. Also Menschen verhalten sich anders. Also rein egoistisch jetzt, also ich meine, hat ja niemand jetzt abrechenbar seine Nutzenfunktion optimiert, indem er an der Diskussion teilnimmt, sondern Menschen wollen ja einfach mehr. Menschen sind soziale Wesen und eine Freiheit, die isoliert, macht letztlich unfrei, weil man sich in der Bindungslosigkeit eben auch nicht frei fühlen kann. Und ich glaube, der Kern aber, den der Sozialismus dann über den Liberalismus hinaus macht oder der Grundansatz, ist natürlich, was zerstört tatsächlich Freiheit oder was ist in der reinen liberalen Gesellschaft angelegt, sodass sie Freiheiten letztlich unterdrückt? Und da sind wir beim Eigentumsbegriff. Also die Freiheit des Liberalismus ist ja eben immer auch und vor allem die Freiheit des Eigentümers. Also das war ja sehr, sehr früh natürlich auch in den Deklarationen, ging es immer um Eigentum und um die Freiheit sozusagen mit seinem Eigentum das tun zu können, was man eben möchte. Und diese Freiheit des Eigentümers, die ja zunächst mal als Befreiung aus feudalen Fesseln und vielem anderen daherkam, hat sich sehr, sehr schnell als Unfreiheit der Nicht-Eigentümer auch entpuppt und hat dort eigentlich auch diesen Umschlag hervorgerufen. Also wenn ich sage, der Teil der Freiheit ist, dass ich mit meinem Eigentum tun und lassen kann, was ich will, dann ist das beim persönlichen Eigentum ja durchaus nachvollziehbar, auch durchaus tatsächlich ein Freiheitsrecht. Beim wirtschaftlichen Eigentum aber eben nicht, weil beim wirtschaftlichen Eigentum die Abhängigkeit der anderen intendiert und impliziert ist. Und da die bürgerliche Gesellschaft ja sehr schnell auch eben die Freiheit der Eigentümer dann in einer Weise entfesselt hat, dass sie extreme Armut produziert hat, extreme Abhängigkeit produziert hat, verändert die Aktualität einer sozialistischen Freiheitsidee, dass das Eigentum anders organisiert wird, das wirtschaftliche Eigentum, als es im Kapitalismus organisiert ist. Weil das eigentlich Freiheit unmöglich macht, wenn sehr wenige, wenn ein kleiner Teil der Gesellschaft über die ökonomischen Ressourcen verfügt, sind die anderen, obwohl sie formal gleichgestellt sind, in eine Abhängigkeit gezwungen, weil sie müssen eben, um überleben zu können, sich sozusagen an diejenigen, die das wirtschaftliche Eigentum beherrschen, dann auch verkaufen. Und diejenigen, die das Eigentum haben, haben nicht nur bei den Arbeitsverträgen den längeren Hebel, sondern haben natürlich auch gesellschaftlich den längeren Hebel, gerade nachdem eben die Globalisierung, sag mal, dieses fragile Machtgleichgewicht zwischen Wirtschaft und Staat, was in der Nachkriegszeit mal einigermaßen erreicht war, viel, viel stärker noch in Richtung der Wirtschaft verschoben hat. Also wer das Eigentum bestimmt, der bestimmt die Kriterien, nach denen gewirtschaftet wird, und zwar nach seinen Interessen, also maximale Rendite. Wenn also der Staat Gesetze macht, die diesem maximalen Renditetrieb nicht wirklich entsprechen, hat man das Recht, woanders hinzugehen. Das ist die Freiheit des Eigentums und die Freiheit des Eigentümers. Und deswegen denke ich schon, wenn man wieder über Sozialismus nachdenkt, teile ich das, was Sie gesagt haben, dass wir nicht den Markt als solchen zum Gegner erklären sollten. Und ich glaube, das war tatsächlich auch ein Irrtum, dass man damals kapitalistisches Eigentum und Markt, die ja zusammen entstanden sind, aber auch immer nur als Einheit begriffen hat. Also die Anarchie des Marktes und die Ausbeutung des kapitalistischen Eigentums ist für Marx eigentlich immer eins. Differenziert sich nicht. Also ein Markt ohne kapitalistisches Eigentum macht für ihn im Grunde keinen Sinn, was aber auch damit zu tun hat, dass damals natürlich die Produktionsverhältnisse, die Produktionsmittel ganz andere waren. Ich glaube, dass man das trennen kann. Ich bin überzeugt, dass wir in bestimmten Bereichen Märkte brauchen, dass es allerdings auch Bereiche gibt, die man aus dem Markt rausholen muss. Da, wo es um existenzielle Bedürfnisse geht, da finde ich, sind Märkte völlig fehl am Platz. Aber in der normalen kommerziellen Wirtschaft ist Wettbewerb und Markt natürlich schon sinnvoll, weil es einen Druck aufmacht, überhaupt auf Unternehmen, dass sie Dinge produzieren, die dann auch von Leuten gekauft werden, und zwar gern gekauft werden. Und das war natürlich ein Problem der Planwirtschaft, dass sie das nicht konnten. Und es ist natürlich auch ein Innovationsdruck. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass kapitalistische Unternehmen auf diesem Markt miteinander konkurrieren müssen. Und ich denke, das ist der entscheidende Hebel, wo ich eigentlich heute eine Aktualisierung auch von Sozialismus sehe, dass man dieses Eigentum neu definiert. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass Unternehmen so wie heute Anlageobjekte sind, wo entweder Finanzinvestoren oder Erbendynastien oder wer auch immer auf irgendwelche zufälligen Wege zu großem Kapital gekommen ist, wo die sozusagen mit ihrem Renditeinteresse am Ende den Ausschlag geben darüber, ob eine Investition stattfindet oder nicht, ob ein Arbeitsplatz geschaffen wird oder nicht, oder auch überhaupt, wo investiert wird. Also klar, Waffenrüstung ist viel rentabler als bestimmte wirtschaftlich und für die Allgemeinheit sinnvolle Dinge. Also solange die Rendite entscheidet, wird man dann in solche Bereiche gehen. Ich glaube, da ist der Anhaltspunkt und da ist der Ansatzpunkt, auch Sozialismus neu zu definieren. Ich habe das kreativen Sozialismus genannt. Ich denke schon, dass es richtig ist, dass das nicht alles ist. Also eine neue Bewegung muss schon mehr sein als eine Bewegung zur Veränderung des wirtschaftlichen Eigentums. Aber es hängt natürlich zusammen, weil wie Menschen miteinander umgehen, ist ja sehr stark auch eine Frage, in welche Position sie ökonomisch gebracht werden. Also in einer Wirtschaft, wo Menschen quasi in einer ständigen Konkurrenzsituation sind, wo sie sich ständig sozusagen um Arbeitsplätze, um knappen Wohnraum, um vieles andere mehr, eigentlich den anderen immer als Gegner empfinden, in gewisser Weise. Da gehen Menschen schwer solidarisch miteinander um. Und der neoliberale Trick, die Gesellschaft wegzuerklären, ist ja auch ein Trick, um Menschen daran zu hindern, sich zu wehren, weil sie das ja nur in der Gemeinschaft können. Also sich in heutigen Verhältnissen zur Wehr zu setzen, setzt ja voraus, sich gesellschaftlich zu organisieren, also eben Gesellschaft zu sein und nicht nur Individuum, sonst kann man sich nicht wehren. Also insoweit war das immer auch eine Gegenbewegung gegen die Vereinzelung, schon alleine aus dem Antrieb heraus, nicht ausgeliefert zu sein Und eine anders organisierte Wirtschaft würde natürlich auch Menschen dazu bringen, dass sie anders miteinander umgehen. Ich finde zum Beispiel interessant, es gibt ja sogar Studien, auch zwischen kapitalistischen Ländern, wo deutlich nachgewiesen wird, dass Länder, die weniger Ungleichheit haben, tatsächlich im Umgang der Menschen miteinander und in der Haltung zueinander andere Verhaltensweisen hervorbringen als Länder, die extrem hohe Ungleichheit haben. Also bei hoher Ungleichheit sinkt das Vertrauen, das Menschen einander entgegenbringen. Es wird wesentlich stärker auf den eigenen Ellenbogen gesetzt, was ja auch irgendwo logisch ist, weil man eben stärker Angst hat, auch nach unten zu fallen. Und insoweit ist für mich schon die Frage einer anderen wirtschaftlichen Ordnung auch die Grundbedingung dafür, dass Menschen wirklich anders auch in ihren anderen Sphären miteinander umgehen, wo ich es eher auch schwierig finde, das politisch irgendwie zu regulieren. Also ich glaube schon, dass man sich da raushalten sollte, wie Freundschaften oder wie Familien oder wie anderes gestaltet wird. Aber die Frage ist eben, welche Grundannahmen man in einer Gesellschaft einbringt über das Menschenbild und über das, wohin wir wollen. Und ich glaube, dass es dem Menschen einfach gerechter ist, in einer Gesellschaft zu leben, die ihm einmal soziale Sicherheit bietet, auch sozialen Wohlstand bietet, aber ihn eben auch nicht vereinzelt von allen anderen, nicht gegen die anderen stellt in seinen Interessen, weil das eigentlich unmenschlich ist im ganz originären Sinne des Wortes. Und deswegen, glaube ich, müssen wir über andere Eigentumsformen ganz dringend nachdenken, wenn wir Sozialismus reaktivieren wollen. Und zwar Eigentumsformen wohlgemerkt für wirtschaftliches Eigentum, für wirtschaftliche Ressourcen, weil wir alle von ihnen abhängig sind.
Sarah Wagenknecht zuletzt und davor Gesine Schwan sowie Christoph Menke befassten sich mit möglichen neuen Formen des Sozialismus auf Grundlage des Buches von Axel Honneth.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.